SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. In Kanada haben die Liberalen von Premierminister Carney nach Prognosen die Parlamentswahl gewonnen. Demnach wurden sie wieder stärkste Kraft im Parlament, aber haben möglicherweise die absolute Mehrheit verfehlt. Aus Kanadas Hauptstadt Ottawa berichtet Martin Ganselmeier.
Schon früh am Wahlabend zeichnete sich ab, dass die kleineren Parteien, die Linkspartei, die Grünen und die Regionalpartei Bloc Québécois deutlich Stimmen an die regierende liberale Partei verloren haben. Angesichts der Attacken von US-Präsident Donald Trump entschieden sich viele Kanadier, diesmal ihre Stimme dem amtierenden Premierminister Mark Carney zu geben. Dem erfahrenen Krisenmanager trauen sie am ehesten zu, Kanadas Interessen auch gegenüber Trump selbstbewusst zu vertreten. Die liberale Partei verdankt ihren Wahlsieg somit ausgerechnet den Angriffen von Donald Trump. Zum vierten Mal in Folge bleiben die Liberalen an der Regierung, was in Kanadas Geschichte nur selten vorkam. Auch die konservative Opposition konnte Parlamentssitze gewinnen. Am Ende aber reichte es nicht für ihren Parteichef Pierre Poilievre. Sein Dilemma war, dass ihm mit dem Rückzug des früheren Premierministers Trudeau der Hauptgegner abhanden gekommen war.
Schauen wir auf unsere Bundesregierung, die ja auch gerade erst in der Entstehung ist. Gestern wurden die Unionsministerkandidaten und Kandidatinnen bekannt gegeben und es gab einige Kritik. Die hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in den ARD-Tagesthemen dann direkt mal zurückgewiesen.
Wir müssen liefern, wir brauchen ein starkes Kabinett. Wir sollten nicht nach Himmelsrichtung schauen, sondern die Besten aufstellen und das hat Friedrich Merz gemacht.
Linnemann führte das Beispiel Schleswig-Holstein an, das als kleines Bundesland gleich zwei Bundesminister stelle. Im neuen Kabinett werden bei der Union erneut die Männer in der Überzahl sein. Die CDU stellt 4 Männer und 3 Frauen, die CSU 2 Männer und 1 Frau. Noch deutlicher unterrepräsentiert sind die Politiker aus Ostdeutschland. Nur die künftige Wirtschaftsministerin Reiche kommt von dort. Und genau bei der sieht die Nichtregierungsorganisation Lobby Control einen ziemlich heftigen Interessenskonflikt. Claudia Meichelbeck berichtet.
Lobby Control kritisiert, mit Katharina Reiche werde eine Energieunternehmerin zur Energieministerin gemacht. Die Chefin der E.ON-Tochter Westenergie werde sich in ihrem neuen Job kaum aus allen Entscheidungen heraushalten können, die ihren jetzigen Arbeitgeber betreffen. Mit dem Chef von Saturn und Mediamarkt Wildberger werde ein Top-Lobbyist zum Minister gemacht. Wildberger ist auch Vizepräsident des Handelsverbands HDE. Lobby Control fordert, dass den ehemaligen Arbeitgebern keine einseitigen Vorteile eingeräumt werden dürften.
In der SPD dagegen bleibt die künftige Rolle der umstrittenen Co-Parteichefin Esken unklar. Der Vorstand der SPD in Baden-Württemberg hat am Abend 3 Mitglieder aus dem eigenen Landesverband für den Bundesparteitag im Juni nominiert. Nicht aber Saskia Esken. Sie hatte nicht kandidiert. Aus der Redaktion Landespolitik Iris Volk.
Die Nominierung sei keine Vorentscheidung für die Frage, ob Esken erneut als Parteivorsitzende antreten wird, betonte SPD-Landeschef Stoch im Anschluss an die Sitzung. Nominiert wurden Landeschef Stoch aus Heidenheim, die Pforzheimer Bundestagsabgeordnete Mast und ihre Kollegin Kademattori aus Mannheim. Esken könnte dennoch erneut in den Bundesvorstand einziehen, denn der Bundesvorstand hat selbst ein Vorschlagsrecht und kann noch bis zum Parteitag Kandidatinnen und Kandidaten bekannt geben. Auch Einzelpersonen können ihren Hut in den Ring werfen. Aus Parteikreisen ist zu hören, dass Esken über eine Kandidatur erst entscheiden werde, wenn die Besetzung der neuen Bundesregierung feststeht.
Nach dem großen Stromausfall in Spanien und Portugal normalisiert sich die Lage dort jetzt wieder. Die Netzbetreiber teilten in der Nacht mit, dass die Stromversorgung in den meisten Haushalten wiederhergestellt sei. Einzelheiten von Franka Welz.
Nach Angaben des spanischen Netzbetreibers Red Eléctrica sind alle Umspannwerke des Übertragungsnetzes wieder mit Strom versorgt. Spaniens sozialdemokratischer Ministerpräsident Sanchez hatte in einer Fernsehansprache am späten Abend in Aussicht gestellt, dass die Lage sich am Dienstag normalisieren dürfte. Eine Ursache für den riesigen Blackout nannte die spanische Regierung nicht. Ministerpräsident Sanchez sagte, man schließe keine Möglichkeit aus. Die Zeitung El País berichtet, Spaniens Nationales Institut für Cybersicherheit untersuche, ob ein Hackerangriff hinter dem Stromausfall stecken könnte. Nach Angaben des portugiesischen EU-Ratspräsidenten Antonio Costa gibt es derzeit aber keinen Hinweis auf eine solche Cyberattacke.
Nach dem Großbrand im Trierer Hafen ist die Feuerwehr immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Von einem 60 Meter hohen Teleskopmast aus wird das noch schwelende Feuer von oben bekämpft. Der Brand ist gestern ausgebrochen. Ein 30 Meter hoher Haufen mit 15.000 Tonnen Schrott hat komplett gebrannt. Die Feuerwehr musste mit Baggern den Schrott auseinanderziehen. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch den ganzen Tag über. Amazon hat seinen ersten Internetsatelliten ins All gebracht. Um kurz nach eins unserer Zeit hob eine Trägerrakete mit 27 Satelliten vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Eins leiten von Nina Barth.
Insgesamt will Amazon mehr als 3200 Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn schicken. Und es will damit dem Satellitennetzwerk Starlink von SpaceX-Chef Elon Musk Konkurrenz machen. Genau wie Starlink zielt das Projekt von Jeff Bezos, Amazon-Gründer und Chef der Raumfahrtfirma Blue Origin, darauf ab, satellitengestütztes Breitband-Internet weltweit für Verbraucher, Unternehmen und Behörden in bisher schlecht abgedeckten Regionen bereitzustellen. Derzeit dominiert Starlink den Markt mit rund 8000 Satelliten im All und weltweit mindestens 4,6 Millionen Kunden. Amazon investiert nach eigenen Angaben bis zu 10 Milliarden Dollar in den Aufbau des satellitengestützten Internets. Die ersten Kunden sollen es noch in diesem Jahr nutzen können.
Ja, und wenn wir schon bei Satelliten sind, dann müssen wir auch noch auf den Satellit Biomass schauen. Der Satellit wird heute Vormittag ins All starten mit Messtechnik vom Bodensee. Er soll Fragen zu unseren Wäldern und zum Klima beantworten. Christina Koppenhöfer berichtet.
6-mal wird der Satellit in den nächsten 5,5 Jahren die Wälder der Erde vermessen. Mit neuer Radartechnik liefert er präzise Daten zur Höhe und Dichte der Bäume. Wälder speichern CO2. Weniger Bäume bedeuten mehr Treibhausgas in der Atmosphäre und eine stärkere Erderwärmung. Über die Menge der Bäume und das gespeicherte CO2 gibt es bisher nur Schätzungen. Der Satellit soll nun zeigen, wie sich der Zustand der Wälder über die Zeit verändert und welche Auswirkungen das auf das Klima hat. 20 Jahre lang dauerte die Entwicklung. Gebaut wurde der Satellit von dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus. Das Messgerät kommt aus Immenstadt am Bodensee.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen erstmal stellenweise noch Nebel, dann wieder den ganzen Tag über viel, viel Sonne. Am Nachmittag kriegen wir 19 Grad höchstens in Hinterzarten, in St. Georgen und auch in Donaueschingen. Und bis zu 25 Grad werden es heute in Wörth am Rhein, in Hasloch und auch in Landau in der Pfalz. Schauer und Gewitter sind eine absolute Seltenheit heute und gibt's, wenn überhaupt, dann nur im tiefsten Schwarzwald oder im Allgäu. Hier ist es auch stellenweise mal ein bisschen wolkiger. Morgen dann bis 27 Grad und am Donnerstag sogar bis zu 29 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Das Abitur ist für viele junge Menschen die erste große Prüfung des Lebens. Heute geht's los mit dem Abi in Baden-Württemberg und zwar an den allgemeinbildenden Gymnasien in Rheinland-Pfalz am G8-Zweig. Deshalb fragen wir in dieser Woche in unserer Serie hier in SWR aktuell, was ist die Hochschulreife in Zukunft noch wert? SWR-Reporter Johannes Stier hat in Karlsruhe eine Abiturientin und einen Abiturienten des Technischen Gymnasiums an der Akademie für Kommunikation getroffen. Die beiden haben einen Teil der Prüfungen schon hinter sich. Heute steht noch Deutsch, morgen Französisch auf dem Programm. Er hat mit den beiden über Abi-Stress, Erwartungen an die Hochschulreife und Pläne danach gesprochen.
Nadja und Ferdinand machen ihre Reifeprüfung am Technischen Gymnasium mit dem Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik. Ich bin nicht so der Typ, der sich selbst viel Druck macht, erklärt Nadja, die in ihrer Freizeit gerne künstlerisch aktiv ist.
Ich bin auch nicht schlecht in der Schule, vielleicht liegt es auch daran, aber ich habe auch einfach nicht so hohe Erwartungen. Also ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache und ich bin eh auch nicht die gerne lernt. Deshalb höre ich halt im Unterricht zu. Alles, was ich da aufnehme, weiß ich und alles, was ich nicht aufnehme, weiß ich halt nicht und damit komme ich aber gut durch und deshalb mache ich mir auch einfach gar nicht so einen Stress.
Unaufgeregt und entspannt wirkt die 19-Jährige, sagt allerdings von sich selbst, sie sei schon auch immer wieder ziemlich nervös und verkopft. Erwartungen der Eltern, da sagt Nadja, höre sie einfach weg. Selbstbewusst erklärt sie, welche Note sie beim Abitur erreichen will.
Mein Ziel für mich ist es, ein 2 vom Komma zu haben und das kriege ich hin, da bin ich sicher. Ansonsten von meinen Eltern kam eigentlich immer nur, dass meine Mutter immer gesagt hat, wenn ich lernen würde, wäre ich so viel besser.
Prüfungsfächer sind bei Nadja, die bis zur 10. Klasse an einem allgemeinbildenden Gymnasium war, GMT, also Gestaltungs- und Medientechnik, Deutsch, Mathematik und Ethik. Und vor den Abi-Prüfungen, da komme dann doch schon auch Stress auf. gibt sie zu.
Also gerade so den Abend vorher habe ich schon gedacht, oh Gott. Aber eigentlich nicht, weil ich Angst hatte, dass ich es nicht schaffe, sondern weil ich wusste, okay, ich sitze da jetzt 4 oder 5 Stunden und muss mich konzentrieren. Und zwar die ganze Zeit. Gerade in Deutsch, da denkt man ja dann doch irgendwie viel über das Thema nach. Und ich bin dann die, die eigentlich ganz gern mal abschweift vom Thema.
Ferdinand verbindet seine künstlerischen Interessen mit dem Schulalltag und genießt das, so sagt er. Er lerne aus eigenem Antrieb. 19 Jahre ist er, tritt unter anderem mit Tanzperformance auf, ist auch in anderen Disziplinen kreativ unterwegs. Das Abitur wäre schön, wenn er es besteht, aber ein Meilenstein in seinem Leben sei das nicht.
Ich denke, für mein Leben war es jetzt nicht dieser große Schritt, den man immer von Eltern oder von der Schule, du arbeitest da 13 Jahre drauf hin und dann ist es dieser außergewöhnliche Moment, der irgendwie deinen ersten Lebensabschnitt beendet. Ich glaube, der ist es für mich gar nicht, sondern es rundet die Sache ab.
Anfangs, sagt Ferdinand, hatte er klare Vorstellungen für das Abiturlernen, einen Plan, was er wie intensiv für GMF, Englisch, Mathe und Geschichte lernen wollte. Und dann kam alles ganz anders.
Am Anfang lernst du nicht, weil du denkst, du hast ja noch so viel Zeit. Und dann steht das Abi kurz davor, lernst du nicht mehr, weil du denkst, ah ja, du hast ja nur noch so wenig Zeit und da kannst du jetzt auch nichts mehr machen. Und so ähnlich war es bei mir. Und dann kam der Stress und dann war ich so, ja, die 2 Wochen, da reiß ich es jetzt auch nicht mehr raus.
Was nach dem Abitur kommt, Ferdinand weiß es noch nicht so genau. Er werde sich ausprobieren in verschiedenen Bereichen, erklärt er. Nadja wird erst einmal reisen und schauen, wo es ihr gefällt.
Also ich werde auf jeden Fall ein halbes Jahr durch Deutschland reisen und mir die Städte angucken und finde dann eben in der Stadt, die mir gefällt, einen Studienplatz hoffentlich. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein halbes Jahr irgendwo hinreisen, vielleicht ein halbes Jahr freiwilliges soziales Jahr oder irgendwie was in die Richtung, damit ich einfach auch noch ein bisschen rauskomme. Und ja, dann werde ich hoffentlich irgendwas finden, was ich studieren kann in einer Stadt, die mir gefällt.
Was ist die Hochschulreife in Zukunft noch wert? Unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich mit Silke Focken, Bildungsexpertin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel, wie schwierig der Bildungsföderalismus beim Abitur ist.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Jetzt wird es für gesetzlich Versicherte konkret. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, wird ab heute bundesweit eingeführt. Über die Versichertenkarte werden Befunde, Laborberichte, Aufnahmen von Röntgenbildern oder MRT digital gespeichert. Mehr von Birte Sönnigsen.
Seit rund 2 Jahrzehnten wird an der digitalen Akte gearbeitet. Heute startet sie bundesweit. Arztpraxen, Kliniken und Apotheken können die Akte ab sofort befüllen. Mit Befunden, Arztbriefen, Laborergebnissen und Rezepten. Verpflichtend wird dies allerdings erst ab Oktober. Seit Mitte Januar wurde die elektronische Patientenakte zunächst in 3 Modellregionen getestet. In Franken, Hamburg und in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Der Start hatte sich nochmal verzögert, nachdem der Chaos Computer Club Sicherheitslücken entdeckt hatte, die den Zugriff auf Millionen digitaler Akten möglich gemacht hätte. Diese Sicherheitslücken seien inzwischen behoben, die elektronische Patientenakte damit sehr sicher, sagt der geschäftsführende Gesundheitsminister Lauterbach. Seit Mitte Januar haben rund 70 Millionen gesetzlich Versicherte eine elektronische Patientenakte bekommen. Die Krankenkassen haben diese nach und nach für alle Versicherten angelegt, die nicht aktiv widersprochen haben.
Wir haben vorhin schon über die neue Bundesregierung gesprochen. Für den Koalitionsvertrag zwischen der Union und der SPD fehlt noch die Zustimmung der Sozialdemokraten. Heute Abend endet die Abstimmung der SPD-Mitglieder über den Vertrag. Fast 360.000 Mitglieder waren dazu aufgerufen. Mehr von Anne-Kathrin Mellmann.
Laut SPD-Generalsekretär Matthias Miersch haben sich ausreichend Sozialdemokraten an der Abstimmung beteiligt. Für ein bindendes Ergebnis musste es mindestens 1/5 sein. Trotzdem rief Miersch alle, die noch nicht mitgemacht haben, dazu auf. Nach mehreren Dialogveranstaltungen mit der Basis sagte Parteichef Lars Klingbeil, er nehme eine breite Unterstützung für den Koalitionsvertrag wahr. Jubel und Euphorie seien zwar nicht zu spüren, dafür seien die Zeiten zu ernst. Aber die Genossen wüssten, dass es gut sei für das Land, wenn die Sozialdemokratie Verantwortung übernehme. Juso-Chef Philipp Thürmer bleibt bei seinem Nein zum Koalitionsvertrag. Niemand hindere Union und SPD daran, sich nochmal neu zu verständigen. Das wäre keine Staatskrise. Bis Mitternacht haben die Mitglieder noch Zeit, um online abzustimmen. Morgen will die SPD das Ergebnis bekannt geben.
Für den verstorbenen Papst Franziskus wird heute in der Berliner St. Hedwigskathedrale ein bundesweites Requiem gefeiert. Zu der katholischen Messe werden neben kirchlichen Vertretern Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft erwartet. Liane Gruß berichtet aus Berlin.
Zu dem Trauergottesdienst laden die Deutsche Bischofskonferenz, der Apostolische Nuntius in Deutschland und das Erzbistum Berlin gemeinsam ein. Prediger und Gastgeber der Gedenkfeier am Vormittag ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing. Betzing würdigte Papst Franziskus zuvor als Brückenbauer, der Kirchen und Welt mit Menschen unterschiedlichster Kulturen zusammengeführt habe. Zum Requiem haben sich Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner und andere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Bundesrepublik angekündigt. Auch Botschafter verschiedener Länder nehmen am Trauergottesdienst für den verstorbenen Papst teil. Das Requiem ist nicht öffentlich, wird aber live im Fernsehen übertragen. Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Am Tag zuvor hatte er noch den traditionellen Ostersegen Urbi et Orbi gespendet. Das Konklave zur Wahl des neuen Oberhauptes der katholischen Kirche beginnt nächste Woche Mittwoch.
Der Karlsruher Gemeinderat befasst sich heute mit Plänen für ein neues Gaskraftwerk im Rheinhafen. Die NBW will die Anlage künftig auch mit Wasserstoff betreiben. Matthias Zurawski.
Klimaschützer bezweifeln, dass das geplante Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 9 tatsächlich umweltfreundlich mit Wasserstoff betrieben werden kann. Laut NBW soll das Kraftwerk als Backup in der Energiewende dienen. Es liefert dann Strom, wenn wetterbedingt kein Strom aus Wind oder Sonne zur Verfügung steht. Sobald das entsprechende Bundesgesetz verabschiedet ist, werde man sich für den Bau bewerben, so die NBW. Neben der Anlage in Karlsruhe und einem vor kurzem in Betrieb gegangenen Gaskraftwerk in Stuttgart könnten ab 2030 4 weitere ähnliche Gaskraftwerke im Südwesten in Betrieb gehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Union hat die Liste ihrer neuen Minister veröffentlicht. Der nächste große Meilenstein auf dem Weg zur Regierungsbildung. Aber noch ist es nicht so weit. Noch stehen diese Woche andere Termine an, weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. So lautet ein Lied der deutschen Band Ketka. So ähnlich ist es auch in der Politik. Hier heißt es, solange die SPD-Mitglieder noch nicht über den Koalitionsvertrag abgestimmt haben und solange Friedrich Merz noch nicht zum Kanzler gewählt worden ist, so lange bleiben die alten Minister im Amt. Und so lange nutzen sie dieses Amt für Termine und Aufmerksamkeit. Nicht nur der eifrige Gesundheitsminister Lauterbach, der nochmal für die elektronische Patientenakte wirbt. Finanzminister Kukies spricht in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei zum Thema Außenhandel. Familienministerin Paus im Haus der deutschen Wirtschaft über Frauen in Führungspositionen. Kanzler Scholz reist nach Paris zu Präsident Macron und Innenministerin Faeser trifft nach ihrem Besuch in Syrien ihre deutschsprachigen Amtskollegen zum Thema Migration. Es dürften diese Woche aller Voraussicht nach die wirklich letzten Termine der Minister sein, bis dann am 6. Mai für die meisten von ihnen der Vorhang endgültig fallen wird.
Gedanken von Lissi Kaufmann aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.